Liebe Gemeinde, wenn Sie über viele Jahre mit einem Ehepartner verheiratet sind, kennen Sie das Phänomen. Sie haben Gäste eingeladen und irgendwann fängt er an und erzählt wieder eine dieser alten Geschichten. Und insgeheim stöhnen Sie. Schon wieder. Ein Dutzendmal gehört, wie schrecklich. Und ich stelle mir vor, wenn Sie über viele Jahre zum Gottesdienst kommen, wird es Ihnen manchmal ganz ähnlich gehen. Kenne ich doch schon. Oft gehört seit Kindergottesdienstzeiten oder Sonntagsschule, wie wir früher sagten. Nichts Neues. Ich will heute versuchen, eine alte, sehr bekannte Geschichte neu zu Gehör zu bringen. Und dazu braucht es eine neue Fragestellung, einen neuen Blickwinkel, damit wir zuhören. Und meine Frage lautet: Wie geschieht Veränderung im Leben eines Menschen? Das ist eine spannende Frage. Denn Jesus, der Prediger und Seelsorger, redet ja nun nicht zum Zeitvertreib zu seinen Zeitgenossen, eben mal so, um die Leute zu unterhalten. Nein, seine Botschaft vom Reich Gottes, vom Land des Glaubens, zielt auf Veränderung. Menschen sollen ihn neu erfahren als den Heiland, der gestörte Beziehungen heilt. Also noch einmal unsere Frage, unterwegs mit Jesus: Wie geschieht Veränderung? Und dazu hören wir eine alte Jesus-Begegnungsgeschichte, aufgeschrieben im Evangelium nach Lukas, Kapitel 19, die Verse 1 bis 9. Jesus ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus, stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter, nahm ihn auf mit Freuden. Als sie das sahen, murrten sie alle und sprachen: Bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat vor den Herrn und sprach: Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen, und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich's vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Hause Heil widerfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Soweit unser Predigttext. Und Jesus zog durch Jericho hindurch und siehe. Seelsorge geschieht entweder verabredet oder zufällig. Manchmal ergibt sich das einfach so, zwischen Tür und Angel. Ein kurzer Blickkontakt ist Auslöser für ein seelsorgerliches Gespräch. Manches Mal nach dem Gottesdienst sehe ich irgendwo im großen Gottesdienstraum noch zwei Menschen intensiv im Gespräch miteinander oder manchmal auch im Gebet füreinander. Sicher nicht verabredet, eher zufällig, wenn es Zufall überhaupt gibt. Solch zufällige Seelsorge begegnet uns manchmal auf einer Freizeit oder draußen. Bei der Tasse Kaffee nach dem Gottesdienst. Nicht geplant, es ereignet sich einfach so. Vielleicht sind das ja die entscheidenden Begegnungen im Leben, die solch zufälliger Art sind, die nicht geplant einfach so zustande kommen, überraschend, und in ihnen ereignet sich das Leben. Jesus ist unterwegs, so wird berichtet, unterwegs von Jericho nach Jerusalem. Ich nehme an, der Ruf dieses Mannes aus Nazareth ist ihm vorausgeeilt. Schaulustige, Neugierige, Gelangweilte, Interessierte säumen die Straße am Ortsausgang von Jericho. Sie wollen diesen Jesus sehen, von dem sie vielleicht schon etwas gehört haben. Die Gelegenheit ist einmalig und ansonsten passiert ja in dieser Gegend überhaupt kaum etwas. Dieses Ereignis aber will man sich nicht entgehen lassen. Und mit einem Schuss Humor erzählt die Geschichte von einer stadtbekannten Persönlichkeit. Von einem, der auffallend klein von Gestalt ist. Von Zachäus. Der kennt keine standesbedingten Hemmungen. Klettert auf einen Baum, um den Wanderprediger aus Nazareth zu sehen. War es pure Neugier? War es eine ungestillte Sehnsucht nach Leben? Wir fragen, wer war dieser Zachäus? Und stoßen dabei auf eine Biografie mit tragischen Zügen. Er hatte es zu etwas gebracht. War die Karriereleiter Sprosse um Sprosse nach oben gestiegen, ein Oberer der Zöllner, so nennt ihn die Lutherbibel. Der Kleine, ganz oben angekommen. Mangelnde Körpergröße hat er durch beruflichen Einsatz kompensiert, erfolgreich. Er hat's geschafft. Er ist nicht nur wohlhabend, sondern reich. Der Obere, schaut auf die armen Schlucker dort unten herab. Nun, die meisten Dinge im Leben haben auch ihren Preis. Das ist die Kehrseite in der Lebensgeschichte dieses Mannes. Er hat sich für Karriere und Reichtum entschieden und hat die Solidarität zu seinen Volksgenossen aufgekündigt. Hat sich eingelassen mit den verhassten römischen Besatzern, hat von ihnen den Posten eines obersten Zolleintreibers ersteigert. Schritt für Schritt ist er in der Folge zu einem gesellschaftlichen und religiösen Außenseiter geworden. Der Reichtum kostet ihn die Beziehungen zu den Menschen in seiner Stadt. Seine Stellung isoliert ihn immer mehr. Denn das war klar, ein ungeschriebenes Gesetz. Ein Kollaborateur, einer, der sich mit den Römern einließ, mit dem wollte man nichts zu tun haben. Der Name, den ihn seine Eltern gegeben haben, bedeutet der Reine. Zachäus, der Reine, eine Lachnummer. Ein Widerspruch in sich selbst, denn der Ruf des Zöllners, der es mit Menschen, Waren, Tieren zu tun hatte, galt den Frommen natürlich als kultisch unrein. So trägt er bereits in seinem Namen den Widerspruch seiner Existenz in sich. Zachäus war wohl auch ein sensibler Mensch, der diesen Zwiespalt in seinem Leben wahrgenommen haben muss und darunter gelitten hat. Nach außen hin wird er hofiert seines Wohlstands wegen. Persönlich aber als Mensch wird er gemieden und verachtet. Die Flüche klingen ihm in den Ohren. Mistkerl du, Halsabschneider, Ausbeuter, elender Kerl. Zachäus, der sich alles kaufen konnte, der sich zur Not einen anderen Menschen kaufen konnte, um eine Sache zu regeln, ist im tiefsten ein heilloser Mensch. Er muss das entbehren, was wirkliches Leben unter Menschen ausmacht. Gemeinschaft, Achtung, Wertschätzung, Annahme. Ja, ich habe Menschen kennengelernt, die sich nach oben wie ein Zachäus durchgeboxt haben, die richtig erfolgreich waren. Aber als sie oben angekommen waren, erfolgreich, waren sie entsetzt über ihre eigene Beziehungslosigkeit. Wofür das alles? So fragten sie sich. Zachäus, dem Beziehungslosen, widerfährt eine Begegnung, die ihn völlig verändert. Als Jesus zu der Stelle kam, sah er auf, sieht Zachäus und nennt ihn mit Namen. Er sieht Zachäus. Er sieht die Bedürftigkeit bei allem Reichtum. Er kennt seine innere Sehnsucht bei äußerlicher Saturiertheit. Er sieht den Menschen hinter der Funktion des Zöllners. Einer kommt und sieht ihn. Sieht tiefer, wie es wirklich um ihn steht. Einer sieht seine Heillosigkeit und einer sieht Heil auch für ihn. Jesus sieht den Einzelnen. Die Straße ist von Menschen gesäumt und viele jubeln ihm zu, grüßen ihm, reichen ihm die Hände und ich fühle mich an Wahlkampf erinnert. Immer wieder diese Bilder von Politikern, die die Hände schütteln, mal ein, zwei Sekunden, mal einen Moment länger, vielleicht auch mal ein Satz. Aber doch nie geschieht dies, dass zwei Menschen einander in der Tiefe erkennen. Dass wirklich etwas Entscheidendes in Bewegung gerät, dass sich Heilung und Heil ankündigen. Seelsorge ist wirklich kein effektives Verfahren, wenn man in kürzester Zeit möglichst viele Menschen erreichen will. Aber am Ende ist es doch das einzig Effektive, wo es um bleibende Veränderung im Leben eines Menschen geht. Und Seelsorge ist vor allem immer persönlich, interessiert am Einzelnen und an seiner Geschichte. Zachäus, Jesus nennt ihn mit seinem Namen. Die Frage ist ohne Belang, woher den Namen des Oberzöllners kennt. Aber mit seinem Namen ruft er ihn heraus aus der Anonymität, aus der Namenlosigkeit der vielen dort. Ja, mit dem Namen stellt er Beziehung her. Ich denke, wir können das nachvollziehen, die Bedeutung des Namens. Das macht ja den entscheidenden Unterschied, ob man sich fremd fühlt oder beheimatet. Wenn man in ein Geschäft kommt und mit Namen angesprochen wird, weiß man, der kennt mich, der erinnert sich an meinen Namen, darin drückt sich Wertschätzung aus. Schlimm, wenn für einen Pastor das Namensgedächtnis so schlecht ist. Wie gesagt, Jesus nennt Zachäus bei seinem Namen. Und das hat Bedeutung über diese Situation am Ortsrand hinaus. Steig eilend herab, Zachäus. Heute muss ich in dein Haus einkehren. Das hat er nicht erwartet. Das hat keiner der Umstehenden erwartet. Das hätte man nie und nimmer erwartet. Er, auf den alle mit dem Finger zeigen, Prototyp eines Sünders, der lässt es sich nicht zweimal sagen. Mit Freuden, so heißt es, nimmt er Jesus in sein Haus auf. Was in unseren Ohren nun wie eine wunderschöne Kindergottesdienstgeschichte klingt, war damals in Wirklichkeit eine Skandalgeschichte. Alles hätte man in Jericho verstanden, nur eben das nicht, dass der berühmte Rabbi Jesus bei einem Zöllner einkehrt. Jesus setzt sich über alle gesellschaftlichen Schranken hinweg. Ein Tabubruch. Oder fehlte ihm Jesus der Durchblick? Hat er die Situation verkannt? Ich denke, Jesus wusste genau, was er tat. Es war seine Berufung, hier in das Haus des Zachäus einzukehren. Und wir brauchen schon so etwas wie ein Vergrößerungsglas, um da genau hinzusehen, was sich da nun in dieser Begegnung abspielt. Und vielleicht kann man es überhaupt gar nicht so leicht erkennen. Auf jeden Fall gerät Leben in Bewegung. Da hat eine Verwandlung stattgefunden, die man an den Folgen erkennen kann. Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, gebe ich es vierfach zurück. Merkwürdig. Wie ausgewechselt ist dieser Zachäus, nicht wiederzuerkennen. War er vorher nur an Gewinnmaximierung interessiert, so findet er nun zur Solidarität. Sah er bisher nur sich selbst, geraten jetzt die anderen Menschen in sein Blickfeld. Er wird sehend, sieht die Armut um sich. Vorher galt ihm nur besitzen wollen, haben wollen, alles. Plötzlich wird er zum Teilen fähig. Und wir fragen uns, voll berechtigt, was ist nur passiert, Zachäus? Hast du, guter Mann, den Verstand verloren? Hat der Wanderprediger aus Nazareth den Kopf verdreht? Hat er dich gar einer Gehirnwäsche unterzogen? Hat er dich moralisch so richtig unter Druck gesetzt? Hat er dir eine Standpauke gehalten? Gar mit ewiger Verdammnis gedroht? Zachäus, sag uns, was hat er bloß mit dir gemacht? Antworte uns, denn das interessiert uns. Wie hat er das gemacht? Und Zachäus, er würde uns sagen, ich kann es euch auch nicht sagen, liebe Leute. Mir fehlt da die gesunde Distanz des neutralen Beobachters. Mir ist was ganz Seltsames in dieser Begegnung widerfahren. Ich kann es schwer in Worte fassen. Es waren sicher nicht seine Worte. Er hat mich überhaupt nicht ermahnt, hat mir mit nichts gedroht, nichts von alledem, was ihr vermutet. Sondern er ist ganz einfach zu mir nach Hause gekommen und hat mit mir gefeiert. Und da war mir klar, ich gehöre dazu. Ich gehöre zu Gottes Volk. Ich bin ein Kind Gottes. Das habe ich in der Begegnung am eigenen Leib erfahren. Ich bin, auch wenn das nach außen hin scheint, ein sensibler Mensch. Ich habe all die Vorbehalte und Ablehnung gespürt. Aber bei diesem Jesus war es ganz anders. Ich habe mich vorbehaltlos angenommen, unendlich wertgeschätzt gefühlt. Bei mir, ja, gerade bei mir ist er eingekehrt, nicht zu fassen. Und ich war unendlich glücklich. So etwas habe ich meinen Lebtag nicht, ist mir mein Lebtag nicht passiert. Für mich gab es vorher nur Wohlstand, Geld, Arbeit. Aber all das hat meine tiefste Sehnsucht nicht gestillt. In dieser Begegnung fühlte ich mich wie neugeboren. Ja, zum Bericht des Zachäus fällt mir das Pauluswort ein, was wir vorher schon gehört haben. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wir könnten sagen, bravo Zachäus, in deinem Leben ist etwas neu geworden. Nein, es ist alles neu geworden. Und es stimmt nicht, was die Leute sagen. Sünder bleibt Sünder oder einmal Ganove, immer Ganove. Jesus hat dir geholfen, ein anderer zu werden. Hat dich geheilt von Egoismus und Egozentrik. Ja, du hast erfahren in dieser Begegnung, was deine Bestimmung ist. Du, Zachäus, bist ein Kind Gottes. Du gehörst dazu. Ein Sohn Abrahams nennt dich Jesus, also einen Heils- und Segensträger. Ganz toll, super. Ihr Lieben, was mich als Pastor und Psychologen interessiert in dieser Begegnung ist, wie geschieht Veränderung im Leben? Was bewirkt eigentlich diesen Wandel? Und da kann uns die moderne Psychotherapieforschung vielleicht ein Stück weiterhelfen. Carl Rogers, der Begründer der Gesprächspsychotherapie, der hat herausgefunden, dass ein Gespräch nur dann hilfreich ist, wenn der Therapeut den Hilfesuchenden wertschätzt, sich einfühlend in seine Welt hineinversetzt. Wichtiger als alle richtige Analyse ist eine echte, authentische Beziehung. Spüre ich, dass der andere mich schätzt und versteht? Weiß ich mich in dieser Beziehung angenommen, geborgen? Nur unter dieser Voraussetzung kann sich Leben und kann sich ein Mensch verändern. Diese tiefe Kränkung im Leben des Zachäus, nicht dazu zu gehören, die konnte durch noch so viele Worte nicht geheilt werden, sondern nur durch eine neue Erfahrung. Dass der eine, den sie den Christus nennen, er nimmt mich vorbehaltlos an. Er sagt ja zu mir. Und noch etwas fällt mir in dieser wunderbaren Begegnung ein. Was verändert Zachäus? Und das klingt nun paradox, widersinnig. Jesus verändert Zachäus dadurch, dass er ihn nicht verändert, sondern annimmt, wie er ist. Jesus nimmt in dieser Begegnung allen Veränderungsdruck von Zachäus. Und gerade dadurch erhält Zachäus den Freiraum, sein Leben radikal zu verändern. Nun, ich stelle mir vor, das ist gar nicht so einfach und schnell zu begreifen. Aber wer Kinder hat, erinnert sich, Druck erzeugt Gegendruck, weckt erst den Widerstand. Und wer einen Ehepartner hat, der den anderen stets verändern will, der weiß, darauf reagiert man mit der Zeit allergisch. Und das führt zu nichts. Nur wer sich in seinem So-Sein wirklich angenommen weiß, kann auch ein anderer werden. Und diese Veränderung kommt dann nicht mehr durch äußeren Druck, durch Moralpredigt und dergleichen zustande, nicht durch äußeren Druck, sondern durch eine innere Verwandlung. So ist die Zachäus-Geschichte für mich eine geistliche Geburtsgeschichte. Sie ist Grund zur Freude, zu großer Freude. Ja, so ist Gott, dass er vorbehaltlos einen Menschen annimmt. Die Verwandlung des Zachäus ist Grund zur Freude. Im Himmel sicher. Auf Erden nicht überall. Draußen stehen sie vor dem Haus und murren und protestieren. All die Spezialisten, die versammelt sind für ein gottwohlgefälliges Leben. Sie haben Bedenken, sie haben Einwände. Sie protestieren und sagen, so einfach geht das nicht. So einfach darf das nicht gehen. Hier ist ein schrecklicher Irrtum in Jericho passiert. Der Mann aus Nazareth muss sich getäuscht haben. Er ist beim Falschen eingekehrt. Und sie fragen sich, gibt es in unserer Stadt nicht genügend honorige Leute, zu denen er nach Hause hätte gehen können? Hat er nicht gewusst, dass dieser Kerl ein Zolleintreiber und Sünder ist, einer, mit dem Gott partout nichts zu tun haben will? Nun, die Rechtschaffenen und Frommen draußen vor dem Haus behaften einen Menschen bei seiner Vergangenheit. Jesus aber ermöglicht ihm Zukunft. Sie sagen, der soll doch erstmal sein Leben in Ordnung bringen. Dann können wir weitersehen. Jesus aber sagt, nur dem, dem Heil widerfährt, bedingungslose Annahme und Wertschätzung, der kann dem neuen Leben auf die Spur kommen. Und dann die Frage an uns, was sagen wir heute Morgen zu dieser alten Geschichte? Behaften wir Menschen bei ihrer Vergangenheit oder eröffnen wir als Gemeinde heilvolle Zukunft? Und dann wird das zu einer spannenden und herausfordernden Geschichte für uns heute. Denn wir sind gefragt, wem gelten unsere Sympathien in dieser Begegnungsgeschichte? In wem finden wir uns am ehesten wieder? Gleichen wir vielleicht den frommen Zaungästen, die murren und Einwände erheben? Ich sage, schade. Dann haben wir keinen Grund zu jubeln und keine Freude. Im Gegenteil, wir schlagen Jesus weiter ans Kreuz. Ihn, der gekommen ist, die Verlorenen zu suchen und selig zu machen. Besser, wir feiern mit Zachäus. Weil ein Neuanfang möglich ist, weil Jesus Gast ist in meinem Lebenshaus, weil das Leben noch einmal beginnen kann, weil der einer ist, der mich annimmt mit meinen Licht- und Schattenseiten, weil der einer ist, der mir Liebe und Vertrauen schenkt, weil der einer ist, der mir zuspricht, auch du bist ein Kind Gottes. Komm, folge mir nach. Weil der einer ist, der die Verlorenen sucht und dein Heil will. Deshalb haben wir guten Grund zum Jubel und zur Freude jeden Sonntag und auch werktags. Wir beten. Herr Jesus Christus, du überrascht mich über alle Maßen. Von Kindesbeinen an habe ich gehört, dass ich ein Sünder bin und mich bessern muss, damit ich vor dir bestehen kann. Dass ich ein gottgefälliges Leben führen muss, dass ich mich bekehren muss, um das ewige Leben zu haben. Dass ich anderen das Evangelium bringen muss. Glauben ist in meinen Ohren zu einem Katalog von Forderungen verkommen. Jesus, du überrascht uns. Du nimmst keinerlei Rücksicht auf das, was die frommen Leute sagen, überschreitest wie selbstverständlich die Grenzen dessen, was Sitte und Anstand zu gebieten scheinen. Du folgst deiner spontanen Eingebung. Statt zu fordern, stellst du Beziehung her. Statt jemanden schlecht zu machen, wirst du ihm Freund. In unglaublicher Freiheit verschenkst du das Heil. Du, Herr Jesus, gibst uns zu denken. Du stellst unsere Frömmigkeit in Frage, entlässt uns aus diesem Gottesdienst mit Fragen. Begleite uns, Herr, ins Leben. Geh uns voran zu den Menschen. Lass uns lernen von deiner Offenheit und deiner unglaublichen Fähigkeit, Freundschaft zu leben. Und du denkst groß, auch von uns. Nennst uns unendlich wertschätzend Licht der Welt und Salz der Erde. Deine wertschätzende Art lässt uns aufatmen und leben. Du, Herr, hast Heil für einen jeden von uns. Wir danken dir, denn du machst uns zu Kindern Gottes. Amen.